kann mich noch erinnern, wie meine Eltern zum Elternsprechtag gegangen sind. Dann haben sie aber nur gehört, was ich alles nicht kann. Und wir haben gekommen, bin und gesagt, da bist du schlecht, da bist du schlecht, da bist du schlecht und da hast du wenig zufriedenstellen und das. Und das stimmt alles und das habe ich nicht mehr abstreiten können. Nur fauler Sack war ich auch. Aber es hat ja voll viele Dinge gegeben, wo ich gut war. Und über das hat keiner gesprochen. Und mir persönlich wäre es wichtiger oder wäre es ein Anreiz, und das sage ich auch den Schülerinnen und Schülern immer, sage ich, schaut her, ihr müsst in die Sachen, wo es schlecht seid, mir so gut seid, dass es durchkommt. Aber konzentriert sich dann mit der Leidenschaft, dem Purpose auf die Dinge, wo es gut seid, wo man eine Stärke entwickeln kann.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Für die heutige Folge habe ich wieder mal einen Mann eingeladen. Es wird spannend. Mein heutiger Gast ist Leiter der Startrampe, dem Startup-Hub der Sparkasse Oberösterreich. Er ist Startup-Coach, er ist FH-Lektor, Podcast-Host und ganz bestimmt ein super Netzwerker. Außerdem unterstützt er schon zum zweiten Mal das Let's Get Visible Festival auf der Bühne. Und es gibt noch so viel Spannendes von ihm zu hören, das werden wir gleich erfahren. Aber jetzt begrüßt mit mir Johannes Bracher.
Hallo, servus. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich hier sein darf.
Voll cool, dass du gekommen bist, dass wir das heute geschafft haben. Ich weiß, du warst heute sehr getaktet. Kommst direkt von Terminen und danach geht's genauso weiter, gell?
Ja, aber das ist ja das Schöne im Leben. Wenn man viel Arbeit hat, dann ist ja das meistens ein Indikator, dass man entweder sehr viel richtig macht oder sehr viel falsch. Und ich hoffe, dass ich eher in der ersten Kategorie und nicht in der zweiten Kategorie bin.
Ich bin mir ganz sicher, weil du hast schon ganz schöne Karriere hingelegt und genau mit dem möchten wir starten. Du bist, wir haben es gerade gehört, du machst ziemlich viel, aber du bist vor allem in der Startrampe unterwegs. Wie ging denn der Weg dahin? Also wo hast du gestartet? Studium oder kannst du im Kindergarten anfangen? Alles, was vielleicht spannend ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, dann möchte ich trotzdem mit der Handelsakademie meiner Heimatstadt in Bad Ischl anfangen, denn ich war ein sehr schlechter Schüler. Und mit sehr schlecht meine ich wirklich schlecht. Also ich habe mal das volle Programm mitgenommen, ich bin sitzen geblieben, habe Nachprüfungen gehabt. Ich glaube, ich müsste nochmal nachrechnen, ich glaube so 15 oder 16 Fünfer auf Französisch Schularbeiten gehabt. Nur die letzte war da ein genügend. Und ich hatte dann meiner damaligen Professorin versprochen, wenn sie mich durchlässt zur Matura, dann werde ich nie wieder Französisch sprechen und ich werde auch niemandem sagen, wer meine Französischlehrerin war. Und ja, also dieses Versprechen halte ich mich natürlich. Aber es war deshalb ein wichtiger Punkt. Und warum fange ich mit dem Ganzen an? Weil ich mittlerweile in sehr, sehr vielen Schulklassen unterwegs bin und Vorträge zum Thema Unternehmensgründung und Startup halten darf. Und das ist für mich immer ein wichtiger Punkt, auch für die Mütter und für die Eltern, die sich diesen Podcast anhören. Ein schlechter Schüler muss nicht unbedingt die Indikation sein, dass das restliche Leben eine Katastrophe ist. Was es aber in jedem Fall eine Indikation ist, dass das Kind in diesem Zeitpunkt mit ein paar Dingen nicht klarkommt. Und bei mir war das halt das Schulsystem, war sehr rebellisch, habe sehr oft einen Just-the-Main-Standpunkt eingenommen. Habe dann trotzdem zum Studieren angefangen. Und weil meine Eltern von der Idee des Studiums so begeistert waren, haben so meine Mama, die ich sehr schätze, und mein Papa natürlich auch, die haben dann so gesagt, nach dem Motto, du Hannes, wir haben wirklich viel Blödsinn mitgemacht, aber jetzt ist Schluss. Und haben wir dann den Geldhahn abgedreht. Zu Recht. Ich muss das immer wieder sagen, zu Recht haben sie den Geldhahn abgedreht. Habe mir dann einen Vollzeitjob gesucht und habe dann das Studium neben einem Vollzeitjob gemacht. Habe dann auch nebenbei noch die Journalistenakademie gemacht und ein paar Rhetorik-Ausbildungen gemacht, weil mir das Thema, obwohl mir das klassische Lernen, so das Buchlernen, nie einen Spaß gemacht hat, so hat mir aber Wissen aufsaugen einen Spaß gemacht. Mhm. Und habe dann, und das bin ich schon ein bisschen stolz, habe dann das Studium abgeschlossen. Zwar jetzt nicht in einer tollen Zeit, aber es ist neben einem Vollzeitjob das Studium abgeschlossen und habe dann ein paar Prüfungen geschafft, wo ich mir echt gedacht habe, boah, das waren genau die Sachen, die mir während der Schulzeit so schwer gefallen sind, die haben auf einmal während dem Studium dann funktioniert. Und das war dann für mich auch so ein Learning, dass Lernen sich weiterentwickelt, so wie sich ein Mensch weiterentwickelt. Und ich fange das deshalb an, weil ich habe dann, und wo, weißt du gesagt hast, wo fangen wir an? Yeah. Weil das Thema Unternehmensgründung immer schon ein Bestandteil war. Dann während dem Studium Schwerpunkt Unternehmensgründung gemacht, habe dann bei einer anderen Bank noch ein Studium, weil ich dann den Job gekündigt und habe gesagt, nein, ich möchte mal was Echtes lernen und habe bei einer anderen Bank eine Bankengrundausbildung gemacht, habe aber dann gesehen, dass das klassische Banking nicht ganz so mein Leben ist. Wir haben in Oberösterreich, natürlich die Sparkasse Oberösterreich, ein super Kreditinstitut, super Arbeitgeber, aber auch die anderen Banken am Linzer Markt sind sehr gute Banken und kann man sowohl als Bank als auch als Arbeitgeber durchaus empfehlen. Sparkasse ist halt die Besten. Was sind die für mich die Besten? Aber was ich hinaus will, ist, habe dann aber gesehen, dass klassisches Banking nicht so meins ist. War dann 5 Jahre an der Johannes Kepler Universität, habe dort eine wirklich wunderschöne Zeit gehabt und habe dort gerne studiert, habe auch dann gerne dort gearbeitet, bin dann zu Startup 300 gewechselt und war dann in der Tabakfabrik im zweiten Stock für die Factory 300 und die Stratel Startup zuständig. Und da hat auf einmal die Sparkasse Oberösterreich angefangen, dass sie diese Startrampe bauen. Und ich bin zum damaligen Projektleiter hingegangen und habe gesagt, Was machen Sie da? Dann sagt er zu mir, er ist nur der Projektleiter, er muss nur schauen, dass das passt. Aha. Und dann so, ja, okay. Wir sind inhaltlich für das zuständig. Ja, da haben sie niemanden. Und ich habe mir dann so Gedanken gemacht und habe mir ein paar Dinge angeschaut. Und ja, genau, und dann bin ich halt damals mit den Kollegen von der Sparkasse in Kontakt gekommen und habe ihnen halt ein paar Ideen gepitcht. Und lange Rede, kurzer Sinn, nach mehreren Gesprächen, mit noch mehreren Runden, auch beim Vorstand, hat es dann irgendwann gepasst. Und ich war damals, und das ist die Geschichte, die ich schon öfters erzähle, aber weil es ein bisschen auch dieses Mindset aussagt, ich bin ein sehr direkter und manchmal auch frecher Mensch. Und ich habe damals zu meinem jetzigen Chef und damals schon Vorstand der Sparkasse Oberösterreich gesagt, Herr Pointer, ich gebe Ihnen keine Garantie, dass das, was ich Ihnen präsentiere, dass das funktioniert. Aber eine Garantie gebe ich Ihnen. Alles, was Sie vorhaben, wird 100% scheitern. Und diese doch sehr bolde Aussage und durchaus nicht von wenig Selbstvertrauen strotzende Aussage, hat aber dann trotzdem überzeugt und die haben gesagt, okay, das Experiment mit Johannes Bracher, auf das lassen wir uns ein. Und ja, aus diesem Experiment, das war damals dann der Beginn, war im Oktober 2019, hat etwas gestartet, wo ich durchaus zugebe, dass mir extrem viel Freude macht, dass mir extrem viel Spaß macht, dass ich hier Dinge umsetzen darf und dass ich jeden Tag, ich sage immer, ich bin ein Lernender und ein Suchender und ich darf jeden Tag lernen und ich darf jeden Tag suchen und ich finde und ich suche nicht nur, das heißt im Johannesevangelium, wer glaubt, dem werden Türen geöffnet.
Also, was den richtigen Namen.
Ja, ja, und wer sucht, der findet und wer glaubt, wird Türen geöffnet, so heißt es dort. Und ich suche und ich finde auch vieles und das macht extrem viel Freude und extrem viel Spaß.
Sehr cool. Ich meine, ich weiß nicht, wer es so schnell seine ganze Karriere zusammengefasst hat, auf den Punkt gebracht. Da weiß man, du bist Pitch-Trainer, du weißt, wie es geht. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie du gestartet hast mit, in der Schule ist es nicht so gelaufen, würde ich diesen Podcast meinen Kindern vorspielen, dass ich sie animiere, dass es nicht so wichtig ist? Oder würde ich ihnen den vielleicht erst zeigen, später mal, wenn sie vielleicht gescheitert sind und brauchen Hilfe? Ja?
Da möchte ich noch sagen, das habe ich da wirklich, weil ich so oft in Schulen bin und das auch heute war die HTL Leonding bei mir und da habe ich das auch wieder gesagt, ich möchte kein Beispiel sein für, wie man durch die Schule gehen sollte. Da bin ich kein Beispiel dafür. Mhm. Aber ich möchte die Leute animieren und das sage ich in jedem Vortrag immer, wir haben in Österreich hat leider Bildung einen falschen Stellenwert. Denn du bekommst bei uns das alles for free. In anderen Ländern musst du viel Geld dafür bezahlen. Und du lernst viele gute Dinge bei uns in der Schule. Ich glaube, wo wir Potenzial haben, das ist in der Wissensvermittlung, also in der Didaktik. Da glaube ich, das kann man noch ein paar Dinge anders machen. Und etwas, was ich extrem schade finde, ist, wir konzentrieren uns so sehr auf die Schwächen von Menschen. Mhm. Und es gibt viel mehr Dinge auf der Welt, die ich nicht kann. Mhm. Ich weiß aber auch, es gibt einige Dinge, die ich gut kann. Mhm. Und in der Schule, und ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern zum Elternsprechtag gegangen sind, dann haben sie aber nur gehört, was ich alles nicht kann. Und wir haben gekommen, und so, da bist du schlecht, da bist du schlecht, da bist du schlecht und da hast du wenig zufriedenstellen und das. Und das stimmt alles und das habe ich nicht mehr abstreiten können. Nur fauler Sack war ich auch. Aber es hat voll viele Dinge gegeben, wo ich gut war. Dann hat das auch keiner gesprochen. Und mir persönlich wäre es wichtiger oder wäre es ein Anreiz, und das sage ich auch den Schülerinnen und Schülern immer so, schaut her, ihr müsst in die Sachen, wo schlecht seid, mir so gut seid, das durchkommt. Aber konzentriert sich dann mit der Leidenschaft, dem Purpose auf die Dinge, wo es gut hat, wo man eine Stärke entwickeln kann. Denn ich sage das ganz offen ehrlich, mir ist lieber, wenn man das mit einem Restaurant vergleicht, ich gehe in ein Restaurant, der eine katastrophale Schwinderschnitzel macht, aber dafür die besten Sushi macht, dann isse ich dort Sushi. Ich gehe nicht zum besten Thailänder, man bestimmt dort der Schnitzel, wo ich weiß, dass ich es eh nicht kann oder nicht gescheit kann. Das heißt, man versucht ja das Spezielle. Und ich glaube, viel wichtiger wäre es in unserem Bildungssystem, dort zu schauen, wo sind Potenziale, wie kann man diese stärken, wobei man aber dann trotzdem auch die Schwächen nicht aus Augen lassen soll. Und diese Balance, die fehlt mir noch ein bisschen, weil wir zu sehr Schwächen und Fehler fokussiert sind und weniger in diesen Opportunities, in diesen, hey, komm, wie können wir die besser machen?
Und wenn wir schon über das reden, wir versuchen überall neu zu denken, moderner zu denken. In der Schule fehlt mir das ein bisschen. Ich sehe das jetzt wirklich an unseren zwei Kindern. Die gehen beide ins Gymnasium und die machen das Gleiche wie das, was wir früher schon gemacht haben. Und ich denke mal, die Welt hat sich ganz schön viel weitergedreht. Und die Wirtschaft hat sich so viel weitergedreht. Und trotzdem, und ich möchte nicht Schule bashen, mein Mann ist Lehrer, aber trotzdem meine ich, da fehlt einiges. Also gerade wenn wir über die Mindset-Themen reden, da fehlt es einfach vorne und hinten oder auch um das Thema Geld. Ja, wenn wir über die Banken sprechen, hast du in der Schule jemals gehört, wenn man mit Geld umgeht? Leider, das ist was Wichtiges, oder? Ja,
was mich so schockiert ist, das ist alles, was ich sage, ist keine Anlageberatung und bitte folgen Sie nicht meinen Finanztipps. Das ist nicht gut, das bitte das nicht, ich bin da weit davon entfernt. Aber was ich extrem schade finde, ist, warum erklärt man Menschen nicht, was ein ETF ist? Also ein ETF ist ein Exchange Traded Fund, das ist ein passiv gemanagter Fonds, was ein Indexfonds ist, was der Unterschied zwischen einer Aktie und einer Anleihe ist, dass man das versteht. Denn ich glaube auch, und dazu, da bin ich mir 100% sicher, auch wenn jetzt gerade die Aktienmärkte nicht so gut performt haben, warum auch immer, da gibt es ja sehr in den Medien gestanden. Mhm. Aber wenn man versteht, wie der Kapitalmarkt funktioniert, wenn man versteht, wie der Zinseszinseffekt funktioniert, dann ist ja das ein Riesenprivileg. Mhm. Und ich schenke meinen zwei kleinen Nichten, der Clara und der Sophie, die bekommen von mir, ich habe für die einen Fondssparplan angelegt. Die bekommen jedes Monat 15 Euro, eine auf den S&P 500 und eine auf den MSCI World. Und das Interessante ist das, die sind jetzt gerade gecrashed. Also eine der schlechten Performance. Das Gold hat gerade einen sehr guten Lauf und Gold hätte jetzt, wenn man das hernimmt, vom Stand her den S&P 500 jetzt seit Jahren überholt. Aber ich sehe das nicht als kurzfristiges Investment, sondern alles als langfristiges Investment. Und ich glaube auch da zu zeigen, Verluste gehören dazu, wie sie überall im Leben. Aber wenn man das Ganze langfristig sieht, dann ist es ein Gewinn. Und ich glaube, das auch, dieses den Finanzmarkt zu verstehen, den Zinseszins, den Compound-Effekt zu verstehen, das ist ja nicht nur im Geld wichtig, sondern auch im restlichen Leben.
Richtig.
Und wenn wir nochmal aufs Schulsystem zurückkommen, ich finde das manchmal voll schade, denn es hat ja so früher, wie das ganz, ganz früher, wenn man die Schule, bevor man eine Ausbildung gemacht hat, bevor man studieren gehen konnte, auf den Universitäten hat man die 7 Art des Liberales nach Aristoteles lernen müssen. Und auch das ist etwas, was ich extrem vermisse. Und bei uns eigentlich ein Teil dieser 7 Art des Liberales, das waren die Rhetorik. Und ich finde es extrem schade, dass wir verlernen zu sprechen. Aber nicht nur zu sprechen, sondern miteinander kommunizieren. Und dass wir eines verlernen, auch das Zuhören.
Oh ja.
Mir geht es ja da oft ähnlich. Ich spreche oft mit meiner Frau und ja, gebe zu, verstehe auch nicht alles, was sie sagt. Aber umgekehrt ist es dasselbe. Aber was ich damit sagen will, ist, ich glaube, es wäre wichtiger, dass man auf der Schule auf der einen Seite nochmal das Grundlegende lernt und dann viel zeitgemäßer Dinge verlernt, nämlich auch wirklich das große Ganze zu verstehen und sich viel später dann zu spezialisiert. Ich bin kein Pädagoge und das ist jetzt just my 2 cents, aber ich glaube, dass das die Erfahrung, die ich mache, per se kein Fehler ist. Und vor allem, und das würde ich in die Lehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung auch mitgeben, jeder Lehrer und jede Lehrerin muss Finanzbildung und Wirtschaftsbildung haben. Denn zu verstehen, wie die Welt da draußen funktioniert und vor allem zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert, das hat so einen riesen Impact. Und wenn es dann auf die Unternehmer geschehen wird, was mich immer fertig macht, ist, jetzt tue ich ja nicht viel Fernsehen und in Atada habe ich mir schon lange nicht mehr angeschaut, aber ich habe mal eine lustige Statistik gesehen, dass wenn man sich die Tatorte anschaut, dass meistens, also dass die Unternehmer überdurchschnittlich oft die Verbrecher sind oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausnutzen. Und eines muss ich schon sagen, ich bin nicht immer in der Sparkasse Oberösterreich glücklich, aber die Sparkasse Oberösterreich hatte noch nie das Gefühl, dass sie mich ausbeutet oder ausnutzt. Und meine Eltern waren Unternehmer und die haben auch viel getan, aber sicherlich nicht ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgenutzt. Und wenn ich mir unsere Startups anschaue, dann weiß ich oft, dass die den ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr auszahlen als sie sich selber. Also dieses Bild gehört auch ein bisschen entstaubt und die Zeiten, wo man das kommt noch aus der industriellen Revolution, wo man 70, 80, 90 Stunden gearbeitet hat und schlecht behandelt wurde, das ist ja vorbei. Und das finde ich, dieses Mindset ist aber teilweise noch in den Köpfen drinnen. Mhm. Also bildungspolitisch oder da gibt's noch, oder das Bildungsfeld ist durchaus kein unspannendes, wobei ich da auch wieder sagen muss, ich möchte nicht Lehrer sein. Denn ich könnte es nicht. Das ist ein most underrated Job. Alle sehen immer nur die freie Zeit. Aber ich, darf selbst oft, ich rede ja gerne und ich rede ja auch viel, aber wenn man dann oft in einer Schule, und weil da durfte man einen ganzen Tag lang Vorträge halten in Schulklassen und ich bin heimgekommen und ich war fix und fertig. Ich war durch. Also wirklich, ich war hin wie ein nasser Fetzen. Ich war zum in den Decken liegen. Und ich finde das teilweise voll, dass die Wertschätzung ein bisschen fehlt.
Ja, das ist richtig. Und ich sehe genau das Gleiche, wenn mein Mann heimkommt, der sagt, wenn du wüsstest, was ich den ganzen Tag um die Ohren habe. Ja. Ich sage dann einfach, wenn du wüsstest, was ich um die Ohren habe. Ja, ist so ein bisschen der Battle. Mhm. Startrampe. Für mich war das damals, wie ich euch kennengelernt habe, im Zuge des Festivals und unserer Connection, habe ich nicht recht gewusst, was macht ihr eigentlich? Mittlerweile weiß ich, was ihr macht. Ich probiere es jetzt mal auf meine Art zu sagen und du korrigierst mich oder du ergänzt vielleicht. Ihr kümmert euch darum, dass Gründerinnen und Gründer eine ordentliche Chance bekommen, dass sie Know-how bekommen, dass sie Unterstützung bekommen. Nicht nur finanzielle, sondern wirklich auch mit Know-how und ihr nehmt es ein bisschen an der Hand. Ist das das, was ihr macht, oder?
Genau, also wir sagen ja, jedes Startup, das bei uns ist, muss einen One-Liner haben. Also in einem Satz erklären können, wer es ist, welches Problem es löst. Und wenn wir das von Startups verlangen, müssen wir das selber auch können. Und unser One-Liner ist relativ einfach. Wir helfen Menschen, aus Ideen Unternehmen zu entwickeln. Denn die beste Idee ist nichts, meiner Meinung nach und unserer Meinung nach, wenig wert, weil man damit langfristig kein Geld verdient. Denn irgendwann will man mal Rechnungen bezahlen, auf Urlaub fahren, der Frau, Freundin, Affäre oder sonst irgendwen ein Geschenk machen.
Du nimmst sie alle mit.
Ja, jeder soll sich inklusive fühlen. Nein, aber man will ja etwas gestalten und man möchte ja auch von etwas so erleben. Ich sag das auch jedem Gründer mal, ich hoffe, dass Millionäre werden, ich hoffe, dass reich werden. Und wenn es dann richtig, und wenn es Milliardäre sind und so erfolgreich sind, dass irgendwann einmal zurückdenkt, hey, da hat es diesen Johannes gegeben, das war ein ganz ein lässiger Bursch und bei dem bedanke ich mich jetzt. Und ein Startup von uns, die Jungs von Afreshed, da war es immer so, die habe ich zum, da muss, wir gehen gemeinsam essen und herausgestellt, sie laden mich ein und ich habe schon immer gewusst, ich muss Geld nehmen, weil ich habe kein Geld. Und ich habe sie immer zum Essen eingeladen und irgendwann haben sie gesagt, Hannes, du hast uns so oft zum Essen eingeladen, du hast uns so oft den Arsch gerettet. Entschuldigung, das war Arsch gesagt.
Nein, das war voll.
Du hast uns so oft geholfen. Heute bist du dran. Und dann haben sie mich von zu Hause abgeholt und dann sind wir zum Holzbrüdel nach Lichtenberg hinaufgefahren. Und ich habe dann gesagt, okay, Jungs, ich habe kein Geldtaschel mit. Natürlich habe ich das mitgehabt. Aber ich habe gesagt, hey Jungs, ich sage es euch gleich, wenn ich merke, dass ihr kein Geld habt, ich hupf auf, renn raus und fahre mit dem Taxi heim. Und ich habe meiner Frau gesagt, sie muss es sonst anhören. Wenn ich es dreimal hintereinander leiten lasse, muss sie sofort kommen. Also ich lasse mich da dieses Mal. Und dann war es insofern lustig, weil sie haben gesagt, nein, sie zahlen. Und dann haben wir bestellt. Und ich habe gesagt, nein, ich bin nicht so ein Hunger und ich nur klein. Ich habe gesagt, nein, Hannes, bitte, iss was. Also ja.
Genial, super. Das heißt, die haben es auf jeden Fall geschafft.
Ja, die Burschen sind brav. Sind
gut mit dabei, ja, super. Und wer hat die Idee zur Startrampe gehabt? Warst du da mit dabei?
Also die Idee hatte mein Chef und das ist eben der Maximilian Brentner. Das ist so der Gründervater der Startrampe. Er hat dieses Baby initiiert und ich habe es dann auf die Welt gebracht und großgezogen. Oder hat großgezogen und darf es jetzt begleiten. Der hatte damals die Idee und auch da wieder eine lustige Anekdote. Die Sparkasse Österreich ist eine der Hausbanken der Stadt Linz und der Tabakfabrik. Und dann war da eine Veranstaltung in der Tabakfabrik mit Startups und da waren Beachflags von anderen Banken dort, von einer Bank im Speziellen. Und dann sagt mein Chef, geht da so durch und sagt, das kann es aber nicht sein. Wir sind da Hausbank und dann sind da die anderen da. Da müssen wir sagen, wenn wir das machen, dann machen wir das gescheit. Und ja, so hat er begonnen und das passt auch irgendwie gut zu der Tabakfabrik, denn wie das hat der Chris Müller hat das erzählt, das auch immer sehr gerne, wie er damals die Tabakfabrik übernommen hat. Sie, und der Klaus Lukas hat das auch immer gesagt, sie wussten nicht, was es sein soll, sie wussten nur, was es nicht sein soll. Nämlich das nächste Einkaufszentrum. Und das Ganze hat sich im Ingehen entwickelt und so ist ja das auch bei der Startrampe. Wir haben viele Dinge ausprobiert, vieles hat funktioniert, einiges hat nicht funktioniert und das muss man halt sehen, lernen und weiterentwickeln.
Und du bist Vollzeit dort und ich habe aber gesehen, du hast trotzdem noch deine eigene Webseite. Das heißt, du bist da selbstständig gleichzeitig.
Ja, genau.
Wie machst du das?
Das gibt ja super Synergieeffekte auf der einen Seite und auf der anderen Seite geht es ja auch ums Sichtbarsein. Und mir war das immer ein großes Anliegen, dass ich zu Beginn, wie ich die Startrampe übernommen habe, war die Marke Startrampe sehr eng an den Johannes Bracher immer gekoppelt. Das war
noch, finde ich ja jetzt noch so von außen gesehen.
Ja, aber es wird schon wesentlich weniger. Erstens mal, ich bin über One-Man-Show. Die Caro Hahn und ich haben angefangen und die Caro war mehr oder weniger 20 Stunden und ich war halt Vollzeit. Und der Caro haben sie einfach irgendwas gesagt. Ich habe gesagt, der Bracher, der ist, ja. Und sie war da und ist mit einer komplett anderen Erwartungshaltung gekommen und hat sich deshalb dann auch zu Recht leider, also menschlich auf jeden Fall, ich mache es nicht mehr menschlich voll, aber sie hat sich dann weiterentwickelt, weil sie gesagt hat, du Hannes, das, was ich da machen muss, das bin ich dir und das interessiert mich und für das haben sie mir nicht gefallen. Und das Ganze hat sich dann weiterentwickelt und ich habe dann immer gesagt, jetzt muss ich das machen. Weil jetzt muss man, mich kennt man ja, aber die Startrampe kennt man nicht. Also mich kannte man oder kennt man in der Startup-Szene. Und so hat sich das Ganze entwickelt und jetzt seit über einem Jahr versuche ich, die Personal Branding alles mal ein bisschen nach hinten zu nehmen, viel mehr das Team in den Mittelpunkt zu stellen oder die Startups viel mehr eine Bühne zu bieten, weil jetzt haben wir Startups, haben wir vorher auch nicht gehabt. Vorher habe ich wirklich nur ich und mein Schabernack im Kopf. Ja. Und das versuchen wir jetzt ein bisschen umzuswitchen. Und weil ich ja trotzdem auch zeigen möchte, was ich kann und was mir Spaß macht. Nicht alles, was mir Spaß macht, kann ich auch. Ein paar Sachen mache ich halt einfach aus Begeisterung.
Ja,
und da habe ich mir dann gedacht, okay, passt, jetzt wird es mal Zeit für eine eigene Homepage. Habe das bei ein paar Menschen gesehen und habe das jetzt. Genau.
Ja, es sieht sehr cool aus.
Johannesbracher.at.
Genau. Du, und gab es dich vorher schon mit so einem großen Netzwerk oder ist das durch deine Arbeit bei der Stadtrampe entstanden? Weil ich bin ja begeistert. Egal, wer mich erzählt, Johannes Bracher, die kennen dich alle.
Ich glaube, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Mhm. Und ich liebe Menschen. Und der Marco oder Dr. Marco Bogo sagt immer, ich hasse alle Leute, das tue ich nicht, ich mag's. Und was ich auch mag, ist, Menschen zu helfen. Warum? Weil ich selbst, ich habe das eingangs schon gesagt, ich weiß, was ich alles nicht kann. Und das ist viel, viel mehr als Dinge, die ich kann. Und ich denke mir immer, wenn ich mal wo Unterstützung brauche, und es ist irgendwer da, der mir hilft, und sei es nur, dass er mir hilft, weil ich die Hände voller Tüten habe, weil ich einkaufen war, dass man die aufmacht, dann bin ich auch schon happy. Und genau das wünsche ich mir immer, dass mir andere Menschen helfen. Und ich bin aber auch so, dass ich sage, okay, ich kann nicht von einem anderen was verlangen, was ich selber nicht lebe. Mhm. Und deswegen versuche ich, anderen Menschen zu helfen. Das ist auch nicht, das tue ich gerne. Das Zweite ist, ich bin ein umtriebiger Mensch. Ich bin, glaube ich, nicht komplett unlustig. Ein bisschen Bildung habe ich auch. Also man kann mit mir über relativ viele Dinge reden. Zumindest mal oberflächlich, sagen wir, ein, zwei Bier kann ich mit fast über sehr vieles reden. Und weil ich eben gerne Menschen mag, jetzt ergibt es so, dass man halt Menschen kennenlernt. Und etwas, das ist etwas, was einige bei uns in der Bank kritischer, nicht komplett kritisch, aber eher kritischer sehen. Ich scheiß mir halt nichts. Und ich mache halt einfach. Ich sage immer, andere reden nur und andere schreiben Papers, da habe ich schon dreimal ausprobiert und habe gelernt, wie es geht oder wie es nicht geht. Und ja.
Wieso sehen Sie das kritisch?
Naja, man könnte ja einen Fehler machen, das könnte ja was in die Hosen gehen und ja, manchmal auch zu Recht. Hier und wieder denke ich mir schon, da hätte man nochmal eine Schleife ziehen können, aber ich habe es halt gelernt und gemacht.
Ja, aber so kommst du halt rum, ne? Wenn du deine Dinge ausprobierst, bevor du 100 Mal überlegst.
Ja, vielleicht. Es ist mein Zugang. Ja. Ich behaupte nicht, dass der da komplett richtig ist. Ehrlicherweise, der passt für das Business, in dem ich bin. Wäre ich jetzt Chirurg oder wäre ich Gehirnchirurg oder für Herzchirurgie, für Herztransplantation zuständig, da war auch Piloten, die alle 747 oder an 380 steuern, da bin ich auch eher jetzt nicht der Trial-and-Error-Typ. Also das muss jemand schauen, in welchem Business ist jemand und in welcher Branche ist jemand tätig. Aber wenn man das Privileg hat, in einer sehr coolen so Branche wie ich zu sein, dann, glaube ich, macht es einen Sinn, wenn man diese Herangehensweise hat. Und ich sage das auch ganz offen und ehrlich, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, das Allerschlimmste ist, dass wir Geld verbrennen. Das ist natürlich unangenehm, weil das macht man ja nicht mit Vorsatz, aber es stirbt keiner bei uns. Ich muss keinen Menschen sagen, also es ist keiner, wir müssen keine Todesnachrichten überbringen. Wir müssen nicht den Stecker ziehen. Das heißt, grundsätzlich haben wir ja einen positiven Job und das gilt es zu erledigen.
Ja, hast du vollkommen recht. Und ich muss mich gleich mal jetzt bei dir bedanken, weil auch du hast mir mit deiner Großzügigkeit und mit deiner Hilfsbereitschaft ganz viel geholfen, das große Festival auf die Beine zu stellen und da Kontakte zu knüpfen. Und ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, 2 Stunden bei dir gesessen und wir haben gebrainstormt, wen wir wo, wie kontaktieren können. Und solche Menschen braucht man einfach. Und wenn ich diese Menschen wie dich jetzt nicht hätte, dann würde ich wahrscheinlich noch ganz anders rumeiern. Also das ist auch klar.
Ja, auch da wieder, wenn jemand mutig ist und etwas tut, wo andere, ich will nicht sagen, drüber lächeln, aber warum nicht was anderes? Ich glaube, die Welt braucht mehr besser Macher und weniger besser Wisser. Und
der ist gut.
Und du beweist mit deinem Festival, dass du Dinge machen willst. Findet das alles richtig? Na. Muss ich das alles richtig finden? Na. Aber du bist jemand, der das wenigstens macht. Und es ist so leicht, was zu kritisieren, es ist so leicht, etwas besser zu wissen, so, man, das gehört so gemacht und so, aber es ist so schwer, es besser zu machen. Mhm. Und ich will gar nicht sagen, besser machen, es ist so schwierig, manchmal überhaupt etwas
überhaupt
zu machen.
Loszugehen, gell? Und ich weiß auch, da könnte es immer noch, das könnte noch besser sein und das könnte anders sein. Aber irgendwo muss man dann einmal sagen, es ist jetzt gut und ich mache das jetzt einfach einmal. Und jedes Jahr kann ich wieder was verbessern und jedes Jahr kann ich was angleichen. Frage dazu, du bist super Netzwerker. Glaubst du, Frauen können genauso gut Netzwerkerinnen sein wie Männer?
Ja, natürlich.
Sind sie es?
Ich würde es gar nicht, jein. Ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Bin da, gehört zu diesen komischen Menschen, die nicht an 78 oder 680 Geschlechter glauben. Das bin ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube, dass es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern gibt. Ich glaube aber auch, dass es unterschiedliche Typen gibt. Und Frauen sind aufgrund ihrer biologischen Historie, dass die jetzt, die waren, die Kinder auf die Welt gebracht haben, die es behütet haben, die es schützen haben müssen, dass die einfach viel mehr risikoaffiner sind und risikoaverser sind, so muss man sagen, risikoaverser sind, weil sie eine andere, weil das in der Urinstinkt ist. Während jeder Mann, der auf die Jagd geht und der viel mehr Pusche sein muss, weil der muss das Essen heimbringen. Also jetzt, wenn man das jetzt aus der Menschen
nimmt. Gedanke, ja.
Und deswegen glaube ich auch, dass manchmal, dass sich Frauen mit gewissen Dingen schwieriger tun, als es Männer sind. Das ist mein eine Punkt. Der zweite Punkt ist, und so ehrlich müssen wir sein, wir leben in einer Welt, die von Männern gestaltet wurde und sehr männlich ist. Und ich habe, und oft sind es ja dann Dinge, an die man selber ja gar nicht denkt und die einem selber gar nicht bewusst sind, weil man sie immer so gesehen und so vorgelebt hat. Und da sind einfach Dinge dabei, da sind Riten dabei, da sind Sachen dabei, die sind einfach männlich kontoniert. Das ist so.
Gemeinsame Feierabendbier, oder?
Es horcht jetzt vielleicht deppert an, aber es stimmt ja in Unterbewusstsein. Ja. Wenn jetzt die Männer auf ein Bier gehen und sie schneidig an eine brennen, um wieder mal Dr. Marco Bogo zu zitieren, und dann sagt, boah, die können saufen, die haben sich zusammengesoffen, super Burschen, und egal. Wenn das Frauen im selben Ausmaß machen, sind die grindig, die haben Alkoholproblem, und das ist mir gar nicht so bewusst geworden, aber meine Frau hat mir das einmal gesagt, du Hannes, weißt, du gehst mit deinen Burschen am Fußballplatz, dann betrinkt sich nachher noch und setzt die geilen Haare rein. Wenn wir Frauen das machen, die saufen und das ist ein Wahnsinn, was die trinken und dann zusammen, also das ist, und das stimmt ja, wenn man dann mal kritisch drüber nachdenkt, dann stimmt dieses Bild ja. Und das ist vielleicht auch, also ich glaube, dass das Frauen genauso gut können, sind halt anders. Dafür
aber es ist gesellschaftlich anders gesehen.
Genau. Und was, glaube ich, schon auch ein großer Unterschied ist, und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht komplett unbeliebt mache, aber eines der beliebtesten Wörter ist immer Frauensolidarität. Nur ich nehme halt wahr, dass die Männersolidarität wesentlich ausgeprägter ist als Frauensolidarität. Denn ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber wie gesagt, du hast, die meisten Frauen bekommen schlechtes Feedback von Frauen. Und selten von Männern. Und das stimmt. Mhm. Also das traue ich mir schon sagen.
Sehe ich auch so.
Wenn man dann so schaut, dann wie Frauen oft untereinander reden, auf das würde ich als erstes mal, das traue ich mir so gar nicht sagen und schon gar nicht öffentlich. Und da muss ich dann schon manchmal spunzeln und sagen, ja, Frauensolidarität hat Potenzial nach oben.
Ich glaube, dass wir deswegen so viel über Solidarität sprechen, weil wir eigentlich eh alle wissen, dass es da ein Riesenmanko gibt und weil wir was tun, aber es bewegt sich halt sehr, sehr wenig und sehr, sehr langsam. Aber gerade deswegen sage ich immer mehr drauf, wir müssen uns verbünden. Ihr könnt super, deswegen mag ich ja das Wort Sisterhood so gern. Manche sagen, ich kann es nicht mehr hören, Sisterhood. Aber ich sage, wir müssen uns endlich, genauso wie die Männer, verbünden miteinander, so wie ihr diese Seilschaften habt, aber wirklich zueinander halten und nicht nur draußen sagen, ja, das machen wir schon und drinnen dann eigentlich sagen, eigentlich gönne ich der das Ganze nicht, gell? Eigentlich kann ich nicht damit umgehen.
Jetzt muss ich deswegen schmunzeln, weil das den Begriff Seilschaften genommen. Und Seilschaften haben ja auch in Österreich so einen negativen Touch. Aber in Wirklichkeit ist eine Seilschaft, kommt aus dem Bergsport. Und eine Seilschaft brauche ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine steile Wand gehe oder eine komplexe Bergtour gehe, dann brauche ich eine Seilschaft, weil wir uns sich aufeinander verlassen können. Und man gibt sich gegenseitig Sicherheit und Halt. Und deshalb finde ich, den muss ich immer schmunzeln, weil dieser Begriff leider in der Öffentlichkeit sehr negativ behaftet ist. Aber in Wirklichkeit ist er das was Positives. Und ich sage das auch immer, und das unterschätzen ja viele, wenn man viele Menschen kennt und wenn man sehr extrovertiert ist, auch so wie ich, dann hat man meistens, gibt es zwei Lager. Es gibt die sagen, das ist ein super Kerl und da gibt es dann ist ein Vollidiot. Da gibt es ja wenig dazwischen. Das weiß ich ja. Oder zumindest die Erfahrung, die ich jetzt den über 41 Lebensjahre gemacht habe. Und
danke, dass du so ehrlich bist.
Ja, und wenn man aber etwas besonders gut kann, dann erfahren das viele Menschen. Wenn man aber etwas nicht gut kann, dann erfahren das ja auch viele Menschen, oder wenn man sich mal blamiert hat. Das heißt, dieser Multiplikator ist ja auch ein viel, viel höherer. Und auch das darf man nicht übersehen und darf man nicht vergessen.
Und das haben wir Menschen ja leider in uns, diese Sensationsgeilheit. Das ist ja ein Riesenproblem, dass uns das viel mehr interessiert, wenn was schief geht. Wir sehen es in den Zeitungen, ja. Deswegen sind die Headlines auch so schief geschrieben, weil da bleibt man natürlich hängen. Und dass wir Menschen einfach mal zufriedener werden, ich glaube, das ist so ein Riesenthema, oder? Dass man sagt, ich freue mich über das Schöne am Leben und ich freue mich, dass halt so nett da draußen ist und es geht auch positiv raus und suche nicht nach irgendwelchem Futter, wo ich mich drüber aufregen kann.
Da bin ich ganz bei dir, wobei ich versuche immer sehr ehrlich und auch sehr selbstreflektiert zu sein. An dem arbeite ich ja selbst auch noch.
Wir alle.
Und
darf ich mir auch nicht ausnehmen.
Ich bin ja leider, grundsätzlich sehe ich das Glas immer halb voll, aber ich gehöre sicher auch zu denen, die sagen, wow, das noch und das noch und das noch und das noch und das und das und das. Manchmal dieses, ja, diese, was die Südländer ein bisschen zu viel haben, das fehlt uns, oder vielleicht, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber fehlt mir auch manchmal auch zu sagen, okay, es ist, wie es ist, du kannst es nicht ändern.
Lass es mal laufen, gell? Einen Kommentar wollte ich noch dazu geben zu Netzwerken Frauen und Männer. Ich glaube, Männer, also wir sind ja, obwohl wir die traditionellen Rollenbilder gerne aufbrechen wollen, ist es trotzdem noch so, dass die Frau halt doch eher für das Zuhause zuständig ist. Und wenn Kinder da sind, das auch noch. Und dann halt auch bei so einem Netzwerkevent habe ich das Gefühl, dass viele Männer am Abend mehr Zeit haben. Die bleiben dann einmal lockerer und lässiger stehen und die Frau sagt, ich muss jetzt nach Hause, ich muss noch das und jenes und vorkochen und die Außen oder sonst irgendwas. Das macht es natürlich für uns Frauen auch nicht einfacher, dass wir dann einfach einmal lässig nur bei einem zweiten Sekt oder dritten Sekt stehen bleiben.
Ja, das mag sein. Das kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber so wie du das so erklärst und wie du das sagst, das klingt das durchaus plausibel. Wobei ich muss da schon auch noch etwas sagen, ja, auch bei uns zu Hause ist es so, ich sage immer, meine Frau ist 10-mal so gescheit wie ich. Meine Frau ist in der Zeit, wo ich einen Magister gemacht habe, hat sie 2 Magister, einen Doktor und einen MBA gemacht.
Oh, Wahnsinn.
Also und eine Rechtsanwaltsprüfung. Also die ist wirklich eine super, super taffe und erfolgreiche Frau. Aber auch bei uns macht sie im Haushalt ums tendenziell mehr. Ich bin halt bei uns für die Küche zuständig. Aha. Das heißt, ich koche, ich koche mit Leidenschaft, meine Frau kocht vor Wut. Ich bin der Geschirrspülerkommandant und ich bin fürs Wäscheaufhängen zuständig, weil das kann man so ein bisschen mit Tetris vergleichen, wer kriegt was, wie viel rauf und also das macht ja, das kommt wieder das Kompetitive, was ich in mir drehe. Wer bringt den Geschirrspüler besser voll, also mehr voll und
bist
wir
trotzdem. Bist du dann derjenige, der ihn wieder umsetzt,
ja,
wenn ihn wer andere
einkauft? Ja, freilich, freilich. Ja.
Solche kenne ich
ja. Ja, das gehöre ich dazu. Aber ich bin auch ganz offen und ehrlich, ich habe noch nie Fenster putzt und ich habe es ehrlicherweise nicht vor. Und ich habe, Sachen gebügelt. Angefangen vielleicht einmal. Also ich gebe zu, es gibt Dinge, die bei uns, jetzt bin ich so, dass ich ein paar Sachen an die Wäscherei gebe, aber es gibt Dinge, die macht meine Frau.
Ja.
Und die macht sie einfach, weil sie es macht. Und ich sage immer, ich habe keine Putzfrau geheiratet, also teilen wir uns das auf, aber es gibt Dinge, und ich bin auch ganz ehrlich, ich sehe es ja auch manchmal nicht. Mhm. Also wir haben jetzt Gott sei Dank haben wir sich so einen Dyson-Staubsauger gekauft, weil da hat das ist das Sichtfenster, dass man sieht, was man da wie an Schmutz und Staub
hat. Du brauchst das Erfolgserlebnis.
Du brauchst das Erfolgserlebnis, ja. Weil sonst, wenn du jetzt, wir haben ungefähr einen ähnlichen Boden, wie du da herinnen hast, da siehst du oft in deinen Trägern, wenn du das aussiehst, da siehst du eh nichts. Das ist bis auf die Würste. Und wenn man dann sagt, okay, das hat doch einen Impact, dann ja, das ist das eine und das zweite ist, und manchmal sehe ich Dinge auch nicht. Ich sage das ganz offen, ehrlich. Da gehe ich 100-mal drüber und dann sagt sie, hast du das nicht gesehen? Sag ich, was?
Und ich glaube, dass das doch halt männlich und weiblich ist, obwohl wir nicht über Stereotype reden dürfen und wir wollen jetzt sagen, ja, wir sind irgendwie alle gleich, aber ich glaube schon. Weil mein Mann steht auch vorm Kühlschrank und sagt, und die Butter, es gibt keine Butter und dann frisst sie fast, weil sie vorne dran ist. Und ich glaube schon, dass da, ja, also. Wir kommen heute in Themen rein.
Ja, es ist, ich würde jetzt auch gar nicht ideologisch werden, aber ich glaube halt auch nicht an Gleichmacherei. Ich bin kein Kommunist und der Kommunismus ist der lebende Beweis, dass Gleichmacherei eh nicht funktioniert hat und auch nicht funktioniert. Ich glaube, dass es Unterschiede gibt und ich finde das auch super. Weil ehrlicherweise, ich möchte eh nicht mit einem Johannes Bracher verheiratet sein. Weil den hole ich das selber nicht aus. Und es ist gut, dass es auf der ganzen, das sage ich auch zu jedem Gründerteam immer, jedes Gründerteam braucht einen Johannes Bracher. Zweierhandelsbrache, absolute Katastrophe. Es braucht unterschiedliche Kompetenzen, es braucht unterschiedliche Fähigkeiten, es braucht unterschiedliche Interessen, weil nur so funktionieren Teams.
Du, und es braucht auch die Zurückhaltenden, ne? Du bist so ein Vorprescher, ich bin so eine Vorprescherin. Man braucht auch die ruhigen Leute, man braucht auch die Leute, die gerne in der zweiten Reihe unterstützen, die sind nämlich genauso wichtig, weil sonst sind wir auch nichts.
Ich bin ein großer Fußballfan, ich vergleiche das immer, du brauchst den Stürmer, der von den Tore schießt, du brauchst aber auch den Tormann, der das Tor sauber hält, oder du brauchst den Verteidiger, oder du brauchst, der Stürmer braucht die Mittelfeldspieler, die ihm die Pässe geben oder die Räume eng machen und die Spieler an sich binden, damit dann der Stürmer den Platz hat. Und jede Position hat seine Berechtigung. Das ist bei dem Fußball immer für mich immer ein sehr guter Sport, ein guter Vergleich. Und so funktioniert es auch in unserer Gesellschaft. Es braucht nicht nur die Pushy, es braucht auch die so calm down, also entspann dich mal, und jetzt Ruhe, jetzt dann mal hinten das und das machen, weil sonst würde das alles nicht funktionieren.
Voll. Jetzt sind wir ein Sichtbarkeitspodcast. Wir haben vorhin schon mal kurz über Sichtbarkeit gesprochen und du hast uns heute ein Sichtbarkeitssymbol mitgebracht. Da bin ich schon sehr gespannt. Ich hole jetzt mein Handy raus und filme die ein bisschen, dass wir auch für Social Media noch ein bisschen ein Content haben. Ich bin schon sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
Also ich muss jetzt ausholen. Warum habe ich das? Also ursprünglich wollte ich einen Fußball mitnehmen, weil ich wollte als Bub und als Jugendlicher immer Fußballer werden. Ich wollte immer Fußballspieler von Austria Salzburg werden. Jetzt war ich aber nicht begeistert, da hat mir das Talent gefehlt und jetzt habe ich etwas mitgenommen, das für mich einer der größten Gamechanger in der Menschheitsgeschichte ist. Und zwar, das ist das Smartphone. Und warum ist das Smartphone einer der größten Gamechanger? Das möchte ich jetzt kurz erklären. Mit der Einführung des iPhones oder des Smartphones, so wie wir es kennen, sind neue Geschäftsmodelle entstanden. Bis 2007 ist man ins Geschäft gegangen und hat einen Einkauf dort erledigt. Mache ich jetzt mein Handy. Früher hat man eine Digitalkamera oder eine analoge Kamera gehabt. Mache ich jetzt mein Handy. Früher ist man ins Kino gegangen und hat sich vom Fernseher gesetzt. Videos schauen wir jetzt da an. Früher bin ich in die Bankfiliale gegangen und habe dort mein Online-Banking oder mein Banking gemacht. Das mache ich jetzt mit George am Handy. Mein erster Ferialjob war nämlich in einer Bank und da habe ich früher noch die Belege sortiert. Das war jetzt alles im George drinnen. Das heißt, das Smartphone ist ein riesengroßer Gamechanger. Nicht nur was Art und Weise betrifft, wie wir miteinander kommunizieren, sondern wie wir auch Geschäfte machen. Und weil es auch nicht nur bei deinem Podcast, sondern auch um die Sichtbarkeit geht, durch das Smartphone und die Tools wie Social Media, auf einmal hat man die Möglichkeit, eigener Content Creator, Publisher zu sein. Wenn ich früher, so hört es jetzt trivial an, aber früher hat es den Journalisten gegeben, der Gatekeeper war, der entschieden hat, kommst du mit deiner Botschaft und mit deiner Geschichte in ein Medium hinein. Mhm. Und dann war das auch noch zeitlich begrenzt. Und ja, heutzutage kannst du durch die digitalen Kanäle selbst dein eigenes Wissen zur Schau sein. Du bist du die Geschichte auch. Du kannst der sein, der die eigene Geschichte mitgestaltet. Und deshalb ist für mich das Smartphone, erstens, weil ich selber die Zeit am Handy umhänge und viel zu viel Smartphone-Time habe und Screen-Time habe, viel zu viel, versuche das weiter runterzubringen. Und weil es einfach auch so viele neue Geschäftsmodelle entwickelt hat und Möglichkeiten gibt. Und deswegen ist für mich das Smartphone ein Ding, was mich begleitet und weil es für mich ein absoluter Game-Changer ist. Und ja, und deswegen nehme ich es auch immer, weil ich mit Smartphone wesentlich besser umgehen kann wie mit Fußball. Zumindest aktiv. Passt, glaube ich, kenne mich ganz gut aus.
Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, und im Endeffekt, ich meine, unser ganzes Gehirn steckt da drin, oder? Also ich weiß keinen Termin mehr ohne mein Smartphone. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahren muss, weil wenn ich im Auto sitze, dann schmeiße ich erst einmal Google Maps an oder schaue erst einmal den Kalender wieder. Wo ist denn das überhaupt? Das ist eigentlich hier verrückt, oder?
So, mein Geldtaschel, wenn du das Geldtaschel vergisst, zu Hause oder im Büro, okay, vergessen. Du kannst mit Apple Pay zahlen, in meinem Fall, was ich auch mache. Mhm. Oder du kannst schnell Instant-Überweisungen machen. Das heißt, das Smartphone ist ein großer Satz, oder du kannst Zimmertüren aufsperren damit. Also, das ist schon so ein mächtiges Tool geworden, dass es heutzutage fast unvorstellbar ist, einmal Dinge nicht zu machen. Oder ganz was Triviales. Früher, wie trainiert, aber ich mache doch hin und wieder Sport. Jetzt gibt's immer, sag ich mal, if it's not on Strava, it didn't happen. Ja. Natürlich lädst du es auf und tauscht also es ist ja, ist es immer gescheit? Nein, natürlich ist es nicht gescheit, aber wie so oft im Leben, nicht alles, was man macht, ist gescheit.
Ja, manchmal ist es sogar erschreckend. Wir haben jetzt einen neuen Kaffeeautomaten. Jetzt habe ich festgestellt, das Feintuning für den Kaffee, also mehr Bohnen, weniger Bohnen, das kann ich nur über mein Phone einstellen. Wo man denkt, warum macht er nicht einfach nur einen Regler an die Maschine ran? Also brauchst du ein Smartphone, ohne Telefon kein Kaffee.
Ja, da gibt es ja trotzdem, gibt es ja einige Dinge, die da ein gutes Beispiel dafür sind, warum und deswegen auch immer so ein Smartphone für mich nicht nur ein Begleiter, tendenziell, ich weiß jetzt die genauen Stunden nicht, aber tendenziell schaut jeder Mensch länger in sein Smartphone, wie er seine Frau, Freundin oder sonst jemanden ins Gesicht schaut, also seinen Partner oder Partnerin. Dasselbe ist es, du scrollst mit deinem Daumen mehr Meter mit auf oder Zentimeter herum oder mit dem Finger, als die meisten Menschen Sport machen, selber bewegen. Also der fitteste Körperteil sind die Finger. Ja. Und auch das, ist das alles gescheit? Nein. Aber es ist ein Faktum und es hat einen riesengroßen Impact.
Mhm. Vollkommen. Wo bist denn du aktuell am meisten sichtbar?
LinkedIn. Mhm. Ich bin ein großer LinkedIn-Fan. Und
wie fleißig bist du?
3-mal in der Woche posten. Montag, Mittwoch, Freitag.
Und da fällt dir immer was dazu ein?
Ja, denn ja, fast immer, weil meistens ist es so, dass der Montag ist für einen Podcast reserviert.
Aha, okay.
Mittwoch ist meistens irgendein Nachbericht von einer Veranstaltung oder irgendwas Cooles, was ich gefunden habe. Und zum Beispiel diesen Montag ist heute der Post schon online gegangen, für Mittwoch ist er schon vorgeschrieben und eingestellt. Das ist ein Nachbericht vor einer Veranstaltung, wo ich in der Jury sein durfte. Der Freitag fehlt mir noch, da habe ich noch nichts.
Machst du das immer selber oder hast du
alles selbst? Alles selbst.
Krass.
Alles selbst und Freitag fehlt mir noch. Da wird mir schon irgendwas einfallen. Irgendwas rennt mir noch drei, irgendeine Lust, irgendwas Spannendes, was ich. Oder wenn ich was lese, ich versuche auch viel zu lesen, oder wenn ich einen spannenden Podcast höre, dann lese ich irgendeine lässige Zeug oder spannenden Fact, dann recherchiere ich das schnell und dann mache ich daraus dann schreibe ich daraus.
Ich werde gerade so Social Media müde, weiß nicht warum, aber in den letzten Wochen, Monaten höre ich immer mehr, dass die Leute sagen, boah, mich zahlt es gerade nicht mehr, es ist irgendwie immer das Gleiche. Wie geht's dir da? Kannst du da mit, oder?
Ja, ich denke mir, ich versuche ja, also mein Social Media, ich bin ja alles nur kein Influencer und ich kenne mich ja nicht wirklich gut aus, ich mache es halt einfach. Aber ich versuche immer, denke mir, wenn ich etwas poste, dann hat es für mich immer drei Aspekte. Erstens einmal, ist es informativ, unterhaltet es oder kann ich Mehrwert generieren? Diese drei Dinge versuche ich immer sein. Ist es immer so? Nein, nicht immer. Aber was ich nicht tue, ist, ich bin nicht einer, der negativ postet. Das heißt, ich mache mich über niemanden auf. Fast, also ich, das haben wir echt in den letzten 5 Jahren, ich glaube 2-mal, dass ich was Negatives gepostet habe oder kommentiert habe. Aber sonst versuche ich nur positiven Inhalt zu machen, weil die Welt eh so negativ ist, dass das nicht, dass mein Beitrag dazu soll ein anderer sein. Und manchmal poste ich halt, dass ich halt ein Wirschl bin. Und damit will ich den Menschen zeigen, schaut her, ich bin alles noch nicht perfekt. Will perfekt sein, nein, um Gottes Willen, niemand liebt das Perfekte. Und andere Menschen sagen, dass man da sagt, ja, scheiß euch nicht so viel, macht es einfach. Es ist ja, ich will wirklich kein Vorbild sein, aber ich will jemand sein, der ermutigt, einmal Dinge auszuprobieren und Dinge anders zu machen.
Du, und jetzt hast du über das Posten, aktive Posten gesprochen. Da komme ich auch noch gut zurecht mit. Aber was ist mit dem Konsum? Liest du viel? Schaust du viel?
Ja, viel zu viel. Wirklich? Viel zu viel, aber okay. Ich weiß das auch einzuschätzen. Denn erstens mal, nicht alles, was auf Instagram gepostet wird, ist 1:1 so. Punkt 1.
Meist ist nicht so.
Genau. Punkt 2 ist auch auf LinkedIn. Ich finde das auch, weil ich extrem neugierig oder wissensgieriger Mensch bin, dass ich halt so coole Sachen wieder sehe und mit denen kann ich auseinander. Also ich sehe das eher aus Inspiration, aus Quelle. Muss man alles posten oder ist alles so geil? Nein, natürlich nicht, aber auch da wäre it is like it is.
Hast du Herausforderungen mit deiner Sichtbarkeit? Gibt es da welche?
Ja, natürlich gibt's, ich weiß es, dass es Menschen gibt, die mich für einen Trottel halten. Und da denke ich mal, ja, das ist, muss man ein bisschen ehrlich sein, ja. Ja, das war, glaube ich,
so gibt's die, oder was hast du gemacht?
Jetzt gehe teilweise zurecht. Die werden sich denken, der Brache ist zurecht der Trottel. Da habe ich mich auch bemüht, dass sie mich nicht mögen, indem ich es schlecht behandelt habe oder indem ich es deppert anlassen habe oder beleidigt habe. Großteil, also bei ein paar gezielt, bewusst, da will ich gar nicht, dass mir mögen. Da habe ich null Interesse daran, weil mit solchen Leuten, da gibt es eine Vorgeschichte. Und da gibt es Leute, denen habe ich zu Unrecht, oder da war mir das gar nicht bewusst, dass ich denen zu nahe getreten bin. Und das war nie meine Absicht und denen bin ich einfach unsympathisch.
Und da kannst du voll gut mit umgehen, gell?
Nein, da kann ich damit umgehen. Natürlich, da war ich glücklicher, wenn mich jeder mag und jeder sagt, der Hannes ist ein super Kerl. War ich voll glücklich. Und ärgert es mich manchmal, wenn ich mich zu Unrecht behandelt fühle. Natürlich ärgere ich mich auf der anderen Seite. Ich denke mir, was soll ich denn tun? Ich kann nur mit, so wie ich bin, mit meinen Stärken, mit meinen vielen Schwächen, die ich habe, kann ich ja, ich will authentisch sein. Ja. Und mir persönlich ist lieber, von 10 Menschen sagen 6 Leute, der Bracher ist ein geiler Haberer, ein super Bursch. Und vier sagen, den halte ich für einen absoluten Vollidioten. Den halte ich nicht aus. Alter, als wie es sagen, zwei Leute, der Bracher ist ein lässiger Kerl. Neun sagen, zu dem habe ich keine Meinung. Und einer sagt, der ist ein Trottel.
Das ist, also polarisieren eigentlich.
Ja, nicht um des Polarisierens willen, aber ich bin halt auch so. Und ich bin jetzt, ist das immer alles richtig, was ich mache? Nein. Ärgere ich mich manchmal über mich selber. Ich glaube, ich ärgere mich über mich selber mehr, als wie andere Menschen sich über mich ärgern müssen. Aber es gehört dazu, es hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und ich habe gar nicht Zeit, dass ich mich mit den Menschen auseinandersetze, die mich eh für einen Vollidioten halten, weil die kann ich nicht aktiv beeinflussen. Denn wenn mir jemand nicht mag, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Ich mache etwas und er sagt, er fühlt sich bestätigt. Wir haben im Bracher immer gut, dass er Trottel ist. So. Und wenn ich was mache, was ihm taugt, dann sagt er, naja, wenigstens hat er einmal was richtig gemacht. Beim nächsten Mal, wenn ich einen Fehler mache, denkt er sich, ja, das habe ich schon immer gewusst. Das heißt, da, wenn ich mich mit den anderen zu sehr beschäftige, das ist gescheiter, ich konzentriere mich auf mich, was ich gestalten kann, was ich machen kann. Und das ist da bin ich der Steuermann meines eigenen Lebens. Und ich will mein eigenes Leben steuern. Das ist der eine Punkt. Und mit heute, mir ist durchaus bewusst, dass ich für viele Menschen zu viel bin. Ich bin laut im Sinne von, ich nehme einen Raum ein. Ich rede viel, das hört man ja auch, ich rede schnell. Das hört man leider auch. Und ich scheiße mir halt nichts. Ich mache halt und ich sage das ja auch. Und manchmal denke ich mir schon, Hannes, aber ich bin halt so.
Du bist, wie du bist.
Ich bin
ja
so, wie, und es gibt, Gott sei Dank, gibt's, braucht man solche Menschen auch.
Auf jeden Fall.
Und will mich ändern? Nein, weil das sind ja meine Stärken. Das muss man manchmal lernen, sensibler zu sein? Ja, natürlich. Und an dem arbeite ich auch. Aber ich kann und ich will mich nicht ändern für Menschen, weil unterm Strich, ich muss jeden Tag in der Früh aufstehen und ich muss jeden Tag ins Bett gehen und mal sagen können und mir selber ins Spiegel schauen können und sagen, hey, Hannes, hast du gut gemacht oder hast du weniger gut gemacht? Oder?
Ja.
Und einer der für mich größten Autoren aller Zeiten ist der Dirty Old Man Charles Bukowski. Und der Charles Bukowski hat einmal gesagt, if you have the ability to love, love yourself first. Das heißt jetzt nicht, dass man komplett im größten Maße selbstgefällig wird, aber das heißt, wie soll ich anderen Menschen Zuneigung und Gefühl entgegenbringen können, wenn ich es selber für mich nicht empfinde. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber annimmt und sich selber mag. Und erst wenn man das macht, erst wenn man das hat, kann man andere Menschen zu anderen Menschen eine Beziehung aufbauen. Sonst würde das nicht funktionieren.
Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Was war dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Ich hatte einmal einen massiven Shitstorm im Jahr 2019 und der war so massiv, dass ich sogar im Teletext gestanden bin, dass mich ein Studienkollege angerufen hat und gesagt hat, boah Hannes, du bist berühmt, du bist im Teletext, weil im Jahr 2019 im Teletext ist es berühmt. Da habe ich Sichtbarkeit bekommen, die ich nicht wollte oder zumindest so nicht haben wollte. Okay. Das Gute war, da war so viel Blödsinn dabei und da ist so viel, sag ich wieder den Schlimmen, es war so viel Scheiß geschrieben worden und so viele Sachen, so viel falsch erzählt worden, dass man das dann relativ, der Fabian Hans, mein Anwalt, das dann relativ schnell rausgeklagt hat oder von Google weg entfernen konnte, weil einfach so viel Fake News waren, um diesen wunderschönen Begriff zu nehmen, und weil da so viel Müll gestanden ist, dass man das relativ gut aus dem Google-Algorithmus rausgebracht hat. Aber da habe ich mir Sichtbarkeit bekommen, die ich nicht haben wollte. Und die mir ich auch im Nachhinein noch immer sehr wehtut, aber die mich sehr geformt hat, die mich jetzt auch ein Teil meiner Geschichte ist, zu dem geworden bin, was ich jetzt bin. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich auch der Podcast, den eigenen Podcast, den ich hoste und selten höre. Und auch der bringt eine gewisse Sichtbarkeit, dass wir den Podcast gewonnen haben. Das macht mich schon ein bisschen stolz auch.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke, danke. Ja, das bringt auch Sichtbarkeit. Und natürlich, mein Typ, ich bin ja so, wie ich bin. Ich gehe zu den Leuten, die neue Nernten kennen, dann ist das eine Riesenchance, dass ich neue Menschen kennenlerne. Und ja.
Ist dir das null unangenehm, wenn du in eine Gruppe reinkommst, wo du niemanden kennst, reingehen, sagen, hey, ich bin der und der?
Also ich war mal bei einer Veranstaltung vor einer Institution, mit der ich, die jetzt nicht ganz meiner Historie, meiner Ideologie und meinem Netzwerk entspricht. Und ich habe da wirklich niemanden gekannt. Da habe ich dann schon schwer da. Und weil ich auch schwer einen Anknüpfungspunkt gefunden habe. Aber ist es immer angenehm? Nein. Aber es ist so. Und mittlerweile ist es Gott sei Dank so, zumindest in Oberösterreich, in Linz, in dieser kleinen Bubble, in der ich tätig bin, kenne ich eh meistens irgendwen. In Wien ist es oft anders. Da klammert man sich heute nochmal so und versucht dann einen Anker zu finden, aber ja.
Mhm. Gehst du dann gern in solche Gruppen oder ist es eher, weil es dein Job halt ist?
Ich bin gerne unter Menschen, es macht mir Spaß. Nicht immer, manchmal mache ich es ja wirklich nur, dass mein Job ist. Ich habe da also auch gelernt, dass ich früher hatte ich die bickerten Hosen immer an, das heißt, ich bin immer bis zum Schluss blind, wenn der Bicken blind ist.
Aha.
Diese habe ich Gott sei Dank jetzt getauscht und habe so, wenn man so will, den schnelleren Schuh an, was bedeutet, ich schaue, dass ich so früher jetzt nach Hause kommen.
Freut sich der Frau?
Freut sich meine Frau, meine Frau wird sagen, das merke ich aber nicht so oft. Aber ja, ich muss nicht mehr die Lokale zusperren.
Okay.
Und muss nicht mehr der Letzte sein.
Okay.
Auch wenn es im, wie gesagt, im Johannesevangelium heißt, die Letzten werden die Ersten sein.
Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Du, und manchmal, ich bin manchmal schon bei den Letzten gewesen, da macht man die besten Deals.
Ja, und man macht dann immer Erfahrungen, die, ich sage immer, wenn du irgendwann einmal in deinem Sterbebett liegst und auf dein Leben zurückblickst, dann sind es meistens nicht die Sachen, wo man sagt, man hat gescheit reagiert. Oder das waren die vernünftigen Dinge, sondern man erinnert sich an die unvernünftigen Dinge zurück und die bleiben in Erinnerung. Und das sind auch dann die Dinge, wo man drüber über das Leben schmunzeln muss. Mhm. Und wenn ich so zurücküberlege, was ich schon für ein Blödsinn gemacht habe, wo man es teilweise echt peinlich, selbst peinlich von mir selber ist und auch den anderen Menschen gegenüber, auf der Seite muss man drüber stehen und schmunzeln. Ist halt so. Alles zu seiner Zeit.
Voll. Na, da kommen wir jetzt gleich hin, weil wärst du gern mal unsichtbar gewesen?
Ja, sehr oft sogar.
Erzähl mal.
Na, es gibt ja oft Momente, wo unsichtbar, das darf man sich interessieren, wie manchmal Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht verstehen kann. Oder wie Menschen ticken, ja. Das verstehe ich ja oft nicht, ja. Warum die so sind, wie sie sind. Genauso wie andere Menschen mit mir so geht. Und da möchte ich manchmal unsichtbar sein und so einfach so, da dabei zu sein, das zu, die Geschichte auch einmal so zu erleben. Das ist das eine. Und das andere Mal wäre man halt gern unsichtbar, weil man selber im Erdboden versinkt und für das, die eigenen Sachen oder die jemand anderer macht. Und auch da wieder, ich schäme mich manchmal, ich ärgere und schäme mich öfters über mich selber als für andere Menschen, wo man denkt, Bracher, das hast du jetzt wieder gescheit gemacht, da bist du manchmal schon ein fester Depp.
Genial. Hey, ich glaube, das war ein super Schlusswort. Die Leute haben dich wirklich cool kennenlernen können, aber vielleicht hast du noch irgendwas, was du mitgeben kannst, ob das jetzt unternehmerisch ist, ob das mit deinem Job zu tun hat, ob das mit Sichtbarkeit zu tun hat, irgendwas Schlaues, was du noch nach draußen bringen möchtest.
Es sind mehrere Sachen.
Okay, her damit.
Erstens einmal, das Leben ist lebensgefährlich, keiner überlebt es. Wir leben in einem der schönsten Länder dieser Welt. Wir sind supermäßig privilegiert. Machen wir das, nutzen wir das doch mehr. Also probieren wir mehr aus, sind wir neugieriger und trauen wir uns mehr Sachen machen. Nummer eins. Meine Mama hat das immer gesagt, das Todgefürcht ist auch gestorben.
Das ist gut.
Nummer, wir leben in einem, wir haben ein super Sozialsystem, wir haben ein Gesundheitssystem. Also es gibt keinen Grund oder es gibt wenig Gründe, die dafür sprechen, dass man nicht mal was ausprobiert und was anderes macht. Also seid mutig. Und weil es ja auch um die Sichtbarkeit geht. Wenn ich immer nur daran denke, was jemand sich über mich negativ denken könnte, dann beschäftige mich so sehr mit anderen Menschen, aber es wäre doch ziemlich schade, man beschäftigt sich mit sich selber. Also einfach machen. Machen, 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 machen. Dinge ausprobieren, in die Sichtbarkeit gehen. Schau her, vielleicht ist ja das genau das, was andere Menschen, wo man sich denkt, Gott sei Dank mochte ich das, weil ich war ja nie auf die Idee gekommen oder der Gedankengang war mir fremd. Ich sage das immer, ich bin so froh über jede Frau, die mir ihre Sichtweise sagt, von Dingen oder die mir Feedback gibt. Ich bin über jeden Menschen froh, der mir Feedback gibt, weil ich sehe das teilweise gar nicht so, weil ich es nie gelernt habe oder weil es mir einfach eine Sichtweise öffnet, an die ich nie gedacht habe. Das ist einfach machen, 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 Dinge ausprobieren, drüber nachdenken, aber nichts zu zerdenken. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, es gibt der Doc Rivers, ist ein amerikanischer Basketballtrainer und der hat für seine Teams 5 Regeln aufgestellt. Und die dritte Regel ist, Ubuntu is a way of life. Und Ubuntu ist, sie kommt aus dem Afrikanischen und bedeutet so viel wie Gemeinschaft, Nächstenliebe, Zusammenhalt. Und das ist etwas, was mir schon wichtig ist, wenn man ein bisschen mehr auf, obwohl immer jeder ein Egomane ist oder jeder sehr ich-getrieben ist, gerade in der digitalen Welt, ein bisschen mehr das andere Rücksicht nehmen. Mal zu schauen und jetzt gar nicht zu schauen, zu sagen, der muss das jetzt so machen, wie ich, sondern einfach mal fragen, hey, wie geht's da? Und nicht dabei ins Handy schauen, sondern wirklich, hey, wie geht's da? Oder ich habe das Gefühl, dir geht's nicht gut. Magst du drüber reden? Und wenn der dann sagt, ja, hey, danke. Ich glaube, das ist das mit diesem Ubuntu, dieses Zusammenhalten, sich selbst unterstützen. Ich glaube, dass das, wenn diese, unsere Gesellschaft das ein bisschen mehr hätte, dann braucht es weniger Sozialismus, aber mehr Solidarität. Und das ist mir etwas ganz was Wichtiges.
Danke, Johannes. Das war ein wunderbares Interview. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke. Und alle anderen 5-Sterne-Rating für den Podcast dalassen, abonnieren, Glocke setzen, solche Projekte gehören unterstützt und natürlich Frühbucher-Tickets für das kommende Let's Get Visible Festival checken. Denn es braucht euch da draußen, und damit solche Festivals funktionieren. Und in diesem Sinne bitte unterstützen, 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 machen, machen, machen.
Danke, Johannes. Und wir werden dich auch wieder auf der Bühne sehen, gell? Da gibt es eine Überraschung. Vielen Dank.
Danke sehr. Bis bald. Ciao.
Tschüss.